Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Professor Walter Holstein, der vor wenigen Tagen ein Buch rausgegeben unter dem Titel «Das Gären im Volksbauch. Warum die Rechte immer stärker wird». Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto.
Che ti getta nel mare, ti viene a salvare.
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare?
Ganz ein schlimmer Terroranschlag im Verlauf der letzten Wochen in Deutschland. Ist das ein Vorzeichen von etwas, das noch viel schlimmer könnte werden? Das könnte man meinen, wenn man das Buch liest, das jetzt gerade rausgekommen ist von Professor Walter Holstein. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Holstein, wer sind Sie?
Ja, eben, ich bin der Walter Holstein. Von Beruf aus bin ich zuerst Journalist gewesen. Ich habe ein Volontariat gemacht zum Ende vom Studium bei der Nationalzeitung Selig.
Ist das ein Vorlauf von der heutigen Basler Zeitung?
Ja, also das ist so, wie soll ich sagen, eigentlich eine andere Welt gewesen. Oder? Die Nationalzeitung ist in seiner Zeit eine sehr liberale, linksliberale Zeitung.
So wie es zu Basel eben passt?
In gewisser Weise, ja. Wobei Basel seiner Zeit ja eher noch konservativ war.
Aha, und bei der Zeitung ist es umgekehrt jetzt.
Genau, okay. Ja. Und jetzt ist die Zeitung reaktionär und
Basel ist fortschrittlich.
Ist links.
Ja, aber vielleicht ist das wegen Ihnen dort, haben Sie da irgendwie ein bisschen doch einen Beitrag gemacht. Aber Sie sind dann natürlich in den akademischen Bereich gegangen.
Ja, also ich bin erst dann auf der Redaktion ein Jahr gesehen und dann bin ich in die Westschweiz als Westschweizer Korrespondent von der Nationalzeitung und von der Weltwoche.
Und ist auch ein bisschen anders gewesen damals?
Ist auch sehr anders gewesen seiner Zeit. Und dann bin ich noch mal eine Weile in Basel gesehen, also links alternative Projekte dort gemacht. Der erste linke Verlag in der Schweiz, die Edition etc. Und ein Kommunikationszentrum und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mich so zu bewerben. Und an Unis und dann bin ich in Berlin gelandet.
Also, aber gehen wir noch ein bisschen zurück. Sie sind in Deutschland geboren, 1939, gerade am Anfang vom Krieg, ein paar Monate nach Kriegsbeginn.
Ja.
Wie sind Sie dann in die Schweiz gekommen?
Ja, also mein Papa ist Deutscher gewesen, meine Mama ist Basler gewesen und wo dann der Krieg angefangen hat, hat dann mein Papa gefunden, also Mutter und ich sollen in die Schweiz retour.
Und er ist geblieben?
Er ist geblieben, er ist aus so einem sehr national-konservativen Haus in Thüringen gewesen. Sein Papa war Organist beim Herzog. Und die Nationalkonservativen, die haben ja dann aus konservativen Überlegungen dann den Paul Hitler abgelehnt. Also er hat
ja, aber andererseits hat er dann 1930 hat er ja im Parlament von, gerade in Thüringen, das erste Mal mit der Hilfe der Nationalkonservativen Eingang gefunden, überhaupt in das Parlament. Bis dahin, das spielt sich ja gerade im Moment dort in Thüringen,
ist das
da?
Ja, das ist natürlich richtig, aber ich meine, das ist jetzt nicht die richtige von der Familie.
Aber der Vater ist geblieben, ist er dann in den Krieg gegangen als Soldat?
Nein, ist dann auch schon über 40 gesehen und dann hat er noch eine Sportverletzung gehabt und das ist schon Gott
sei Dank. Fußballtrainer gewesen, bei welcher Mannschaft?
Ja, er ist eigentlich Jurist gewesen und auf Wunsch von seinem Vater, das sind ja noch die patriarchalischen Zeiten gewesen, und wo dann sein Papa gestorben ist, hat er das gemacht, was er eigentlich hätte wollen. Es hat zu dieser Zeit in Berlin eine Hochschule für Leibesübungen gegeben. Und dort hat er Sport und Sportmedizin studiert. Also so, seine Spezialität war eigentlich Landhockey. Und also damit hätte man in seiner Zeit ja schon kein Geld können verdienen.
Heute auch noch nicht?
Und dann ist er Fußballtrainer geworden. Und zuerst bei Tennis Borussia in Berlin. Das ist
schon mal eine grosse Mannschaft gewesen.
Eine ganz große, bekannter in seiner Zeit als Hertha. Und dann ist er bei Nordstern Basel gelandet.
Eine kleinere Mannschaft. Ist auch mal Nazi B gewesen, ja.
Nein, sogar Nazi A.
Ist das einmal?
Also besser gesehen als der FCB.
Das ist aber länger
her. Ja, das ist 30er Jahre.
Okay.
Und da hat er meine Mama kennengelernt.
Aha,
oder so.
Okay. Ja. Aber Ihr Elternhaus, wie war denn das politisch?
Also mein Elternhaus ist, wie soll ich das sagen, liberal gesehen. Es hat konservative Momente gegeben, es hat aber auch linke Momente gegeben. Also irgendwie sehr gemischt und sehr offen und jetzt nicht festlegend oder prägend eigentlich für mich. Also ich habe jetzt auch nicht politisch oder so gegen meinen Vater müssen rebellieren. Anders denn schon, weil er ist ziemlich autoritär gewesen, aber politisch und Berufswahl und so, das ist alles kein Problem.
Ich bin 1945 recht nach am Ende vom Krieg geboren. Sie haben die ersten 5 Jahre eigentlich noch während des Krieges gewesen, als kleiner Bub natürlich erlebt. Ist da noch etwas hängen geblieben? Irgendwie eine Angst? Weil ich habe das bei anderen Leuten gespürt, auch wenn sie dort nur 3 oder 4 waren, die Angst, es könnte noch etwas Schlimmes passieren, auch wenn man in der Schweiz war.
Ja, das müsste dann ganz, ganz tief in mir sitzen. Also das ist eigentlich, glaube ich, nicht so vorhanden. Also das Einzige, was ich mich noch erinnern kann, ist gesehen, dass Basel ja dann auch mal bombardiert worden ist und also angeblich irrtümlich, aber da gibt's ja auch andere Versionen und dass ich dann mit der Mama und den Großeltern dann im Kohlekeller gesessen bin.
Ah ja, das habe ich noch gut in Erinnerung. Und hat das Gefühl, das hat sie aber später nicht prägt. Wenn man sagt, eine Prägung kommt ja im frühkindlichen Alter.
Ja, also ich glaube, das hat mir jetzt eigentlich mich nicht geprägt.
Nein. Gut, und dann sind Sie nach Deutschland gegangen und haben dann relativ bald ein Gebiet gemacht, wo man eigentlich das mal gar noch nicht kennt. Können Sie mal beschreiben, was das war?
Ja, also ich bin eigentlich erst dann ganz normal auf Deutschland, dass ich eine Professur bekomme oder wie es heisst, einen Lehrstuhl für politische Soziologie.
Eben, die politische Soziologie, muss man noch sagen, anfangs von den 70er Jahren war es so im Schwank gewesen, nach den 68er. Heute ist das, glaube ich, ziemlich anders. Aber dort sind Sie, glaube ich, auf einer Welle dort ein bisschen mitgeschwommen, oder? Das Soziologie hat man das Gefühl gehabt, das ist das grosse Ding.
Ja, also ich meine, ich habe sicher dann auch Glück gehabt. Ich bin ja nicht habilitiert gewesen. Das ist ja zu dieser Zeit fast abgeschafft gewesen. Also, dass ich,
ah ja?
Ja, das hat man dann irgendwie...
Aber heute ist es wieder...
Heute ist es wieder, ja. Aber das hat man in Berlin dann gar nicht müssen.
Also auf dem Schnellzug hat man das können...
Ja, das ist übertrieben. Also man hat dann schon habilitationsadäquate Leistungen müssen erbringen. Ich habe ja dann schon ein paar Bücher geschrieben gehabt. Und... aber es ist sicher, also das ist sicher einfach gesehen, anders ist es schwierig gesehen. Ich bin aus Basel gekommen, also erst mal schon mal die Sprache, dann reines Schriftdeutsch.
Ehrlich?
Und so.
Hat man Ihnen das irgendwie schwierig
gemacht? Ja, man hat das gemerkt. Nein, das so nicht, aber ich habe dann häufig halt mal irgendwie Lacher geerntet.
Genau. Also ich mag mich erinnern, also er erzählt das selber, darum kann ich das sagen, der heutige Verwaltungsratspräsident von der Credit Suisse, der Urs Rohner, wo er der Chef war von Pro7 Sat.1, hat dann seine Rede gehalten an der Generalversammlung und hat gesagt, wir haben gar nicht gewusst, dass wir Schweizerdeutsch verstehen, dabei hat er Hochdeutsch geredet.
Ja, das sind so die Sachen, ja. Nein, und ich bin ja dann als etwa 7-8-Jährige bin ich, also mein Papa hat dann als eben nicht nationalsozialistisch belastet die Uni Frankfurt dann nach dem Krieg wieder mit aufgebaut, also der Sportbereich
dort. Wieso heisst nicht nationalsozialistisch belastet? Sind doch viele Ex-Nazis sind doch irgendwie reingerutscht.
Ja, klar.
Bis zum Spiegel, überall.
Ja, klar.
Die Entnazifizierung, das stellt man, glaube ich, erst heute so richtig fest. Die hat eigentlich nicht richtig stattgefunden.
Naja, sie hat schon stattgefunden, aber sie ist nicht konsequent gesehen.
Bis zum Herrn Globke.
Ja, habe ich gerade sagen.
Das ist der Sekretär vom Adenauer. Ja. Und der ist ja in Sachen Rassenpolitik ist er da eine führende Figur gewesen, oder?
Ja.
Hat man das damals aber noch nicht so diskutiert?
Also, ich bin ja dann im Wintersemester 71-72 auf Berlin gekommen. Und das ist ja dann auch voll Studentenzeit und Studentenrebellion und so. Und da ist das natürlich dann ein grosses Thema.
Dann wurde dann eigentlich? Oder?
Ja. Und eben auch die Rebellion gegen die belasteten Väter und so weiter.
Aber wie haben Sie es denn erlebt? Wie hat es geheißen? Unter dem Muff? Der Talare, oder unter den Talaren, der Wurf von 1000 Jahren.
Ja,
also gegen Professoren sind die einigermaßen brav gewesen, Studenten, haben ihnen zugelassen.
Also zu mir schon, ja. Also ich meine, ich bin ja noch sehr jung gewesen. Ich bin 31 gewesen. Ich bin der Jüngste dann so auch, einer von den Jüngsten im Kollegium gewesen. Und das haben sie natürlich auch toll gefunden, oder? Sie sind dann auch, also ich bin ja dann auch gesehen, so in der Ausbildung von Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, wo es dann sehr, sehr viel Frauen gehabt. Dann sind häufig ganz, ganz viele Frauen dann auch nach der Vorlesung da gestanden. Man hat sich natürlich auch geduzt und gesagt, schau mal, Walter, das ist ein ganz tolles Buch, das möchten wir gerne lesen und so weiter. Aha. Und das haben wir dann halt dann auch gemacht. Und ich habe mich nur einmal entschieden, geweigert. Dann haben sie mir, ich habe ja auch Germanistik studiert, dann haben sie mir ganz grauenhafte Schinken einmal angeboten von einer Sven de Merian, Tod des Märchenprinzen. Das ist dermaßen grauenhaft gesehen, stilistisch. Und ich habe gesagt, nein, also das lese ich nicht.
Also, dann sind Sie, machen wir einen Bogen und machen zwischendurch jetzt noch Musik. Dann sind Sie dann nachher nach Bremen gegangen und haben dort etwas gelehrt, wo vielleicht eben neu war: Geschlechter- und Generationenforschung. Das nimmt mich wunder, wie Sie auf das gekommen sind, weil das ist ja heute aktueller denn je. Was ist der nächste Musiktitel, die Sie mitgebracht haben?
Der erste haben wir schon gehört und das zweite ist jetzt ein Stück vom Jan Gabarek.
Und warum haben Sie das ausgewählt?
Das finde ich einfach irgendwie sehr, sehr angenehm. Das ist irgendwie sehr cool und ich finde, das regt an zum Reflektieren und zur Gelassenheit und auch zum Denken. Thank you.
ist der Professor Walter Holstein. Und wie ich es vorher angekündigt habe, hat er sich schon Anfang von dem Jahrtausend mit Geschlechter und vor allem auch noch Generationsforschung befasst. Geschlechterforschung, ist das damals irgendetwas gewesen, was die Leute interessiert? Weil heute im Zeitalter vom Feminismus, wir kommen auf das, ist ganz klar, und sie haben sich da auch ganz klar positioniert, ist dort dann so ein bisschen am Rand gewesen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe sogar schon früher angefangen. Ich habe schon in den 80er Jahren damit angefangen. Und jetzt der Impetus, ich wollte mir jetzt auch nicht als grossen Pionier vorstellen, aber der Impetus ist eigentlich ein sehr privater gesehen. Also meine Ehe mit einem Schweizer Künstler ist in Berlin auseinandergegangen. Das ist für mich sehr, sehr schwierig bis traumatisch gesehen. Und ich habe das auch nicht allein geschafft, also ich habe dann eine Therapie gemacht. Und in dieser Therapie habe ich mich dann einfach halt auch nochmal mit der eigenen Geschichte als Mann müssen auseinandersetzen.
Eben, und durch Ihre Traumatisierung haben Sie Ihre Karriere eigentlich gefunden?
Ja, das ist ein bisschen böse formuliert, aber es ist nicht Letz. Ja,
eben, ja, also ja, wenn Sie eine glückliche Ehe gehabt hätten, wären Sie gar nicht auf das Feld gekommen, das wo stimmt. Sie dann später
das
berühmt gemacht
haben. Sehr gut, das
oder?
Kann sehr gut.
Kann man sagen, alle ja, Sachen, ja, alle ja, negativen Sachen haben irgendwo ja, noch eine positive ja, Seite, ja, oder?
Und ich habe ja dann mal ein Forschungssemester gehabt, dann schon während dem richtigen Semester noch geforscht und habe dann im Forschungssemester einen Weltreis gemacht. Und
das ist aber lässig, gell? Das ist dem sagt man, Forschungssemester, macht den Weltreis. Andere sagen, das jetzt ist Sabbatical. Aber
ja, sagen, ja, nein, das ist, ja, nein. Also ich meine,
wo sind Sie nach Neu-Papua schauen, wie die Männer unterdrückt sind?
Neu-Papua bin ich nicht. Ich bin erst einmal, um mich an den Sommer zu akklimatisieren, auf Miami und dann auf Südamerika und dann Nordamerika und zuletzt in Asien. Und nein, was ich wollte erzählen, so wenn man irgendwie mit einem Thema schwanger geht, dann läuft man ja komischerweise auch, oder nicht komischerweise, dann auch immer irgendwie so an gewisse Sachen an, mit denen man beschäftigt ist. Also ich bin dann mal in San Francisco in einer wunderschönen Buchhandlung von einem riesigen Regal gestanden mit Frauenliteratur und dann hat so an meine linke Schulter gepöppelt und dann habe ich mich umgedreht, dann ist ein sehr attraktiver junger Mann hinter mir gestanden, so ein bisschen Typ Robert Redford. Und er hat dann gesagt, Brother, Man's Book are on the other side of the store. Oder?
Okay.
Und so Sachen sind dann sehr häufig
gut,
passiert.
Also San Francisco ist ein bisschen speziell gewesen, oder? Kenne ich auch aus dieser Zeit. 67, Summer of Love und dann, was alles nachher kam. Aber Sie sind ja nach Südamerika gegangen und dort ist ja der Machismo eigentlich im Zentrum gestanden. Das können Sie ja gar nicht vergleichen mit dem, was sich in San Francisco angefangen hat abspielen.
Nein, ich bin aber auch erst auf Südamerika und zuletzt auf Nordamerika. Und danach auf Nordamerika.
Aha, okay.
Ja. Und dann habe ich eben dort entdeckt, es gibt auch schon eine wissenschaftliche Männerliteratur, also in Kalifornien, Berkeley und so, ist mir sehr viel weiter gesehen als in Europa. Und dann habe ich gedacht, ja, also dann bringe ich einmal die Erkenntnis auf Europa.
Und was sind das für Erkenntnisse gewesen?
Ja, das sind Erkenntnisse gewesen. Also ich fange ganz simpel an, dass zum Beispiel auch Männer einfach ein Problem haben, dass Männer sehr viel aufgrund von ihrem Lebensstil auch sehr viel schlechtere Gesundheit, kürzere Lebenserwartung und so weiter haben. Also das ist so eine Erkenntnis.
Eben, Sie sind ja dort schon, also erstaunlicherweise, Kritiker gewesen vom profeministischen Mainstream in Politik, Wirtschaft und Medien. Etwas, was heute noch viel, viel stärker geworden ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber also Kritiker nicht in dem Sinn, dass ich jetzt der Feminismus abgelehnt oder verworfen
habe. Ja, mal, Sie haben ihn verantwortlich gemacht für die Verkümmerungen von der männlichen Seite.
Das stimmt nicht.
Gut, nein, also sagen Sie mir, wie es richtig
ja,
ist.
Ja. Nein, ich habe einen gewissen Feminismus, also so den Banalfeminismus à la Alice Schwarzer und so weiter, habe ich verantwortlich gemacht so für eine ideologische Entwertung vom vom Mann.
Eben.
Aber
sie war ja die führende Nummer gewesen, eigentlich bis auf den heutigen Tag fast.
In Deutschland.
Ja.
Aber ich meine, ja, gut, also in gewissen Kreisen in Deutschland.
Sie war ja Bannerträgerin von dieser Bewegung, oder? Und hat sie eigentlich fast eigenhändig gegründet und mit Emma über 40 Jahre lang wiedergetrieben.
Das ist richtig, aber es hat ja sehr viel differenziertere Frauen gegeben. Also wie zum Beispiel Fritz-Wiese, Frau Beck, Gernsheim oder Cora Stefan und so weiter.
Sind alle weniger bekannt.
Das ist richtig. Ja,
gut,
das
also ist, sie ist Stimme gewesen von dem Ganzen.
Ja, ja,
und was haben sie alles gesagt? Männer sind benachteiligt, schon als Buben. Ihre Aggressivität wird denunziert und man macht sie verantwortlich eigentlich für das ganze Unglück in dieser Welt, oder?
Das da ist etwas.
Ich tue es ein bisschen zusammenfassen.
Ja. Aber ich habe nie jetzt am Feminismus in das Problem von den Männern in die Schuhe geschoben. Ich habe immer gesagt, also Problem von den Männern, die machen wir auch selber. Oder wir könnten das auch ändern. Aber was halt gefährlich ist, einfach gerade für Buben, ist halt mit so einem negativen Männerbild aufzuwachsen. Und das negative Männerbild hat natürlich so einen gewissen Feminismus schon sehr stark befördert.
Aber das negative Männerbild, habe ich den Eindruck, das ist erst eigentlich in den letzten Jahren so richtig vorgekommen. Also der Begriff zum Beispiel in Amerika, Angry White Man,
ja,
ist erst viel später gekommen. Jetzt alte weiße Männer in aller Munde, toxische Männlichkeit. Aber eigentlich, das haben Sie schon umschrieben vor 20 Jahren.
Ja, aber ich meine jetzt so Männer als Penisträger und der Schwanz als Unterdrückungsinstrument und ähnliche Blödsinn.
Das ist von der feministischen
das
Bewegung.
Das ist von Schwarzer gekommen, oder?
Ja. Oh, eben, und gegen das haben sie sich gestimmt und haben gesagt, wir Männer müssen uns da besser positionieren, ja, sonst gehen wir runter.
Genau, ja.
Und
ja,
wie haben Sie jetzt die Entwicklung angeschaut in den letzten 20 Jahren? Oder gerade jetzt, was so in der letzten Zeit läuft, auch unter dem Titel Diversität, wo eigentlich Vielfalt muss mehr berücksichtigt werden, wo natürlich auf Kosten von weissen, vor allem auch älteren Männern geht. Wie empfinden Sie das?
Ja, also ich habe jetzt da kein Leidensdruck. Ich habe da auch nie.
Sie sind 80, oder?
Ja,
Sie
ja,
sind eigentlich ein bisschen aus dem Rennen,
ja,
oder?
Ja, nein, ich meine, ich habe natürlich auch nicht Angenehmes erlebt. So in der Walpurgisnacht ist einmal mein Haus in Berlin dann violett beschmiert worden und so Sachen.
Von Feministinnen?
Ja, klar. Und in Mainz, sinnigerweise, dann noch in einer Kirche, haben mich Feministinnen wollen verhauen.
Sie haben es geschafft?
Nein, sie haben es nicht geschafft. Also das ist auch ganz toll, weil mit einer Feministin von der Emma, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die ganz tolle Comics gemacht hat, die hat mich gerettet.
Aha, ja. Aber gleich, sind Sie ein Filmbild geworden von der Feministin?
Von gewissen Feministinnen.
Ja, und hat Ihnen das eigentlich geschmeichelt?
Nein, das hat
aber hat sie bekannt gemacht, oder? Weil sie haben 2012 ein Männerbuch herausgegeben, wo dann unglaublich viel Echo hat.
Ja, also das meiste Echo hat eigentlich das erste gehabt mit dem sehr schönen Titel «Nicht Herrscher, aber kräftig». Und das ist schon 88 rausgekommen.
Gut, aber 2012 dann nochmal und so, wo sie das aufgenommen haben und so. Und dort eben ist der Feminismus noch viel weniger stark gewesen als heute. Wie erklären Sie sich das, dass gerade in den letzten Jahren oder vielleicht sogar in den letzten 2-3 Jahren, natürlich im Zusammenhang auch mit MeToo und überhaupt das Thema Diversität und so, Transmenschen, das ist ja, glaube ich, noch kein so ein Thema gewesen, dass es heute eins ist und wahrscheinlich immer grösser wird?
Ja, mein also so der Feminismus ist natürlich in seiner Vermarktung und in seiner Propaganda natürlich auch wahnsinnig geschickt gesehen, also wesentlich geschickter als zum Beispiel jetzt die Männer, die sich um Männerbelang kümmern.
Aber wieso sagen Sie das? Also weil die Medien sind ja weitestgehend, das kann man glaube ich statistisch nachschauen, immer noch von Männern kontrolliert. Und die haben einfach kapituliert von dem, oder was?
Die haben kapituliert, weil es einfach da bequemer war. Also sich mit Feministinnen anzulegen, das ist ja schon immer ein ziemlich hartes Brot.
Wie sie es selber erlebt haben und so. Beobachten Sie denn das eben so in letzter Zeit, was jetzt abgeht, beispielsweise? hat man das Gefühl, dass sie mit ihren Thesen irgendwie gescheitert sind, oder? Das ist jetzt völlig, wird das in den Hintergrund geschoben, dass man sagt, eben Männer, die, eben, sie haben das vorher gesagt, Sitzpinkler, oder was sind so Argumente gewesen? Ohnmacht, Schüler, die männlichen Schüler weitgehend benachteiligt, auch desavouiert und so weiter.
Nein, also ich glaube, so ist es nicht. Also ich meine, so der enge feministische Diskurs, da interessiert ja nur ein paar wenige Leute. Und ich meine, die sind zwar ein paar wenige Frauen primär, ein paar Männer auch, die sind sehr laut, aber sie sind ja nicht, also quantitativ fallen sie eigentlich nicht ins Gewicht. Und es hat ja sozialwissenschaftliche Umfragen gegeben, anlässlich von dieser MeToo-Geschichte. Und da hat man festgestellt, knapp 2% von der Bevölkerung interessiert das überhaupt. Oder? Das ist also
ja, aber wenn man jetzt sieht, jetzt gerade um den Weinstein-Prozess herum und so, Deutschland, Dieter Wedel und so weiter, gibt es ja Fälle in der Schweiz erstaunlicherweise weniger. Da ist schon grosse Aufmerksamkeit auf diesen Fall.
Ja, eine mediale Aufmerksamkeit, ja. Aber der Mann auf der Straße oder die Frau auf der Straße ist da auch nicht so wahnsinnig interessiert. Nein, nur damit es kein Missverständnis gibt. Also ich meine, dass so Sauereien aufgedeckt werden, das finde ich völlig in Ordnung. Also die widerwärtigen Gesellen, auch wenn sie im gleichen Geschlecht wie ich angehören, die würde ich um Gottes Willen nicht verteidigen. Aber,
sind sie nie übergriffig geworden gegenüber einer Frau?
Ich hoffe nicht, nein.
Weil gerade jetzt die Debatte, die jetzt kommt in Amerika, wo der Michael Bloomberg auch ein wichtiger Kandidat ist für den Präsidenten, kommen die Sachen raus. Nicht, dass er etwas gemacht hat, aber Sachen, die er soll gesagt haben, die aus heutiger Sicht als extrem frauenfindlich empfunden werden müssen.
Ja, also ich habe natürlich jetzt nicht alles auf dem Repertoire, was ich je gesagt habe, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jetzt abwertende Bemerkungen gegenüber Frauen gemacht hat. Ich bin auch eigentlich immer sehr gut angekommen bei den Studentinnen. Die haben mich auch immer sehr, sehr... Nein, nicht was Sie denken.
Wenn Sie sagen, sehr gut ankommen, dann leuchtet schon ein bisschen
die Lämpchen. Ja. Nein. Und also die haben mich irgendwie als sehr so solidarisch und unterstützend eigentlich erlebt.
Aber
also
früher...
gegenüber Kollegen.
Ja. Aber was heute ja eben immer mehr im Vordergrund kommt, die Identitätspolitik. Die Frage ist nicht mehr, was man sagt, was man macht, sondern wer man ist.
Ja.
Was meinen Sie da dazu?
Also das ist natürlich auch schwierig im Prinzip. Also das gehört ja dann eigentlich auch in die lange Geschichte so von Selbstverwirklichung. Und ich meine, dass dann in den 70er, 80er Jahren Selbstverwirklichung auch ein Thema war, also gerade für Frauen, aber durchaus auch für Männer. Das, denke ich, ist schon sehr, sehr wichtig gewesen. Und das hätte sicher auch alle ein Stück weit bereichert. Aber was jetzt heute läuft, dass jetzt mit der Diskussion von Identitätspolitik eigentlich ja, Fragen, wo viel, viel wichtiger sind, zum Beispiel die soziale Frage, das fällt ja alles unter den Tisch. Das interessiert ja die elitären Kreise überhaupt gar nicht mehr.
Also die sind jetzt einfach prinzipiell gegen alte, weiße Männer und wollen die ersetzen durch, wenn es geht, möglichst junge Frauen. Und vielleicht eben auch noch Leute mit anderen, was soll ich sagen, sexuellen Ausrichtungen, Minderheiten etc., dass das alles andere überstrahlen soll.
Ja, und dann gibt es die bessere Welt, oder? Aber das ist natürlich eine Illusion.
Okay, die bessere Welt, Sie haben ein neues Buch geschrieben, das kommt übrigens, der Teil ist auch drinnen über Männer und so, aber Sie gehen natürlich das anders, nämlich politisch vor allem an, dass gern im Volksbauch, warum die Rechte immer stärker werden. Machen wir zwischen Ihnen Musik, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist, damit es auch ein bisschen optimistisch wird, bei der ganzen Politdiskussion, die jetzt folgt, ist von der John Bates, We Shall Overcome.
Genau, das ist also eben aus der Protestbewegung von der Hate. Das tönt aus heutiger Sicht sehr nostalgisch, fast ein bisschen verzweifelt, oder? Dass wir es irgendwie dann doch nicht ganz geschafft haben.
Ja, gut, also das ist das Leben, ja.
«We Shall Overcome Someday». Der Tag ist noch nicht ganz gekommen, aber wir reden über das, es könnte auch noch viel schlimmer kommen. Mindestens meint das der Walter Holstein in seinem Buch «Das Gären im Volksbauch». Sie haben richtig Angst, dass es schlimm ist. Ein sehr pessimistisches Buch, oder?
Ja, finde ich eigentlich nicht. Ich finde, also was das Buch jetzt auch im Gegensatz von anderen unterscheidet, ist einfach der relativ nüchterne Bestandsaufnahme.
Also nüchtern, kenne ich das nicht. Also, ich lese es einfach mal vor als Kapitel. Politik ohne Volk, die schleichende Entmachtung des Souveräns.
Ja, das erleben einfach viele Leute so. Oder?
Ja, dann ist es auch so, wenn es die Leute so erleben.
Ja, dann ist es auch so. Ja, also ja und nein.
Es ist aber man muss es dann halt berücksichtigen und zur Kenntnis nehmen.
Ja, das ist halt eben das, was ich kritisiere. So, das, was so der sogenannte einfache Mann, die sogenannte einfache Frau denkt, sagt, kritisiert, dass das zu wenig heute von der Politik einfach zur Kenntnis genommen
aber
wird.
Aber ist das oder? So? Oder eben, wenn Sie sagen, das Gefühl, ist das ein wahres Gefühl oder ist das einfach so ein Phantomschmerz?
Nein, ich glaube schon, das ist schon ein wahres Gefühl. Und ich meine, es gibt ja auch viel objektive Tatsachen. Also, dass gewisse soziale Spannungen zugenommen haben, dass Diskrepanz zwischen sehr, sehr reich und arm zugenommen hat. Also, ich glaube, dass die Infrastruktur, also, ich meine, jetzt in der Schweiz sind wir ja immer noch sehr gut dran, aber die Infrastruktur in Deutschland einfach zum Teil wirklich miserabel ist und die Leute alltäglich damit auch umgehen, das sind schon Tatsachen.
Aber wenn man doch jetzt gerade die Schweiz anschaut, mit der direkten Demokratie, dann sind es ja vor allem die rechtsbürgerlichen Kreise, vor allem die SVP, die darauf hinweist, dass unsere Institutionen irgendwie nicht mehr funktionieren, vom Bundesgericht über den Bundesrat, über alle anderen Institutionen und so. Das wird ja zum Teil politisch genährt, das Gefühl, oder?
Das ist natürlich richtig. Also bei dieser Diagnose würde ich auch sagen, es ist wenig stimmig. Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass unsere Institutionen hier noch relativ gut funktionieren und dass wir ja auch die Möglichkeit haben, auch mehr hier einzugreifen über Abstimmungen als jetzt in der formalen Demokratie. Und ich jetzt mit 80 gehe auch zum ersten Mal direkt in Politik. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren auf dem Land in Biel Banken und kandidiere jetzt für die Gemeindekommission.
Ehrlich?
Ja.
Ist Ihnen nichts anderes eingefallen, als jetzt mit 80 noch Politiker
zu werden? Nein, ich finde das ganz spannend. Also, das ist ja irgendwie auch.
Heisst doch, die Jungen müssen schauen, wie es dann weitergeht.
Ja,
und
ja,
Sie
aber
haben dann da irgendwie ja das Ganze zerlegt.
Ja,
oder
nein, aber
zerleben.
Ich denke, die alten weißen Männer haben auch immer noch eine Message.
Also, in Biel wenigstens. Haben Sie das Gefühl, in welcher Partei?
Keine Partei.
Nein,
keine Partei.
Und haben Sie das Gefühl, Sie haben Chancen, um gewählt zu werden?
Ich denke schon, ja.
Okay, wieso? Viele andere tun sich da nicht als Konkurrenten irgendwie anbieten?
Doch, es hat 9 Leute für 5 Plätze.
Ah, ja. Gut, also, aber reden wir ein bisschen ernsthafter. Wir haben im Osten von Deutschland vor allem die AfD, wir haben jetzt den Fall gehabt in Thüringen, wo die AfD mit einem Kniff, mit einem Trick irgendwie eine Krise aufstilisiert hat und hat gesagt, aber wir sind doch eine bürgerliche Partei, wie die anderen bürgerlichen Parteien. Ihr müsst uns einbinden in das ganze System, weil wir sind so wichtig. Was meinen Sie da dazu? Ist das die richtige Strategie?
Also ich denke schon. Also wir haben ja da, wie wir es ja auch schon von der SVP hatten, haben ja da die SVP eigentlich auch sehr geschickt die Art und Weise einbinden.
Aber ist da ein Vergleich?
Nein, also so direkt nicht, aber in gewisser Weise dann schon.
Also der Bodensatz, nein, muss so sagen. Ein Blocher hat noch nie so geredet wie ein Höcke oder ein Gauland. Und die Partei, die AfD, die mal angefangen hat, als ein bisschen einfach die Opposition von rechts, von einem Professor Lucke, dann ist Frau Petri gekommen, die ist immer weiter nach rechts gerutscht, oder? Und wo rein Neonazi-Töne kommen und hat trotzdem so ein Echo.
Ja, was natürlich mit der ostdeutschen Geschichte auch noch einmal zu tun hat, aber generell, also es hat ja die Erfahrung, es hat ja, die AfD ist ja nicht die erste rechte Partei in Deutschland, es hat ja immer schon rechts...
aber nie eine, die so stark geworden ist?
Nein, die, die so stark geworden ist, aber die Erfahrung mit anderen Parteien hat ja dann gezeigt, sobald sie irgendwann im Parlament sind und sobald sie irgendwie eingebunden sind, dann haben sie sich sozusagen selbst aufgelöst, oder?
Weil
sie
irgendwie professioneller vorzugehen, mit all schon, ihren Defizienzen.
Ja, die sind schon, aber ich meine, es gibt ja auch einen Erosionsprozess in dieser Partei, also was ja auch zu wenig thematisiert
wird. Ja, die Erosion ist vor allem dort am Flügel, wo mehr in der Mitte ist, während der Flügel, wie ist es genannt, wird zum Zentrum der Partei, wo die Neonazis sind.
Ja, also die schlimmen Finger sind sicher stärker geworden und die ausgleichenden Kräfte sind schwächer geworden. Aber ich denke trotzdem, wenn man versuchen würde, die einzubinden, hat die das eher abschwächende Wirkung.
Aber also ohne, denke, dass man da historische Vergleiche kann überstrapazieren. Aber genau das hat man doch probiert in den 30er Jahren mit dem Hitler, ihn einzubinden.
Ja, ich meine, er hat sich selber eingebunden über das Ermächtigungs-.
Nein, aber zuerst eben also immer mehr und eben die rechtsbürgerlichen Kreise, die nationalen Kreise und so, die haben gefunden, der ist ja dann weg, wir können den einbinden und dann haben wir ihn wieder los.
Das hat nicht funktioniert, aber ich glaube jetzt auch der Vergleich NSDAP und AfD, da müssen wir auch ein bisschen
ist klar. Ist nicht, aber immerhin, wenn jemand sagt, die 12 Jahre Nazi-Herrschaft war ein Vogelschiss von der Geschichte gewesen.
Das ist fatal, ja.
Oder? Sie haben einmal gesagt, eben, nicht alle, die AfD wählen, sind Nazis oder Neonazis. Aber sie wählen Neonazis.
Sie wählen zum Teil Neonazis, oder? Also ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt zum Beispiel den Herr Gauland nicht als Neonazi bezeichnen.
Eben, der hat aber den Ausspruch gemacht vom Vogelschiss. Der ist einfach mal früher in der CDU gewesen und hat bemerkt, der kommt da nicht voran. Und je mehr er sich da ganz rechts gebärdet, weil er ist ein intelligenter, gebildeter Mensch. Sehr. Aber ja, das heisst eigentlich nichts, oder? Das macht ihn nicht weniger gefährlich, desto mehr Erfolg hat er.
Ja, ja. Nein, ich meine, das Problem ist aber einfach, dass er auch mit dem, wo ich mindestens genauso fatal finde, mit dem Satz da von der Angela Merkel aus Südafrika, man muss die Wahl ungültig machen. Also da muss man auch mal überlegen, was das bedeutet, oder? Ich meine, es ist eine Wahl gesehen, also wenn es auch absurd gesehen ist, also ich meine, es ist ja schon mal absurd, den jemanden zum Ministerpräsidenten zu wählen, was dann seine Partei ist ja nun höchst knapp noch überhaupt ins Parlament geschafft hat. Also das ist
aber viel fataler war ja, dass die einen Kandidaten aufgestellt haben, die AfD zur Tarnung und dem null Stimmen gegeben haben. Das ist würde im Fußball würde das mit einer gelben, wenn man nicht mit einer roten Karte.
Nein, ich meine,
oder?
Ja, aber ich meine, die Partei ist schon nicht verboten. Oder? Man hat ja versucht, alles Mögliche zu finden und man ist ja nicht fündig geworden. Und
das glaube ich
ja,
nicht.
Also, ein Satz noch, es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen über die Partei, also von Leuten, die wirklich also demokratische, gute Wissenschaftler sind. Und die, also zum Beispiel auch das Deutsche Institut für Wirtschaft. Und die sagen ja, also gut, es gibt Rechtstendenzen, es gibt faschistische Tendenzen, aber die Partei insgesamt ist eben doch eine bürgerliche Partei.
Die wandelt sich aber, oder die hat sich doch gewandelt. Und die Frage ist noch, wie stark tut sie sich noch wandeln? Und ein Verbot, wie man früher Parteien verboten hat, ist ja immer auch ein politischer Entscheid. Offenbar hat man das Gefühl gehabt, das kann man jetzt mit Ostdeutschland, wo da ja sehr stark in Bewegung ist, gar nicht machen will, das würde dort eine Explosion geben, oder?
Ja, ob es jetzt eine Explosion würde geben, es würde sicher Munition sein, also auf das Gefühl, wo dort sehr viele Leute haben, dass sie eigentlich Opfer sind vom Wessi-Imperialismus. Was so auch nicht stimmt, aber wenn es ein Gefühl ist...
Sie haben einfach das Gefühl, sie seien schlechter dran gekommen als die im Westen. Zuerst haben beide den Nationalsozialismus gehabt und sie haben dann noch den Kommunismus gehabt und jetzt haben sie tiefere Renten beispielsweise als die im Westen gleich viel geschafft. geschafft haben.
Was ja so zum Teil auch nicht stimmt. Sie haben zum Teil auch höhere Renten. Also es ist sehr. Einfach so ein Beispiel, was ich auch zitiert habe, also von einem Dörfli, einer kleineren Stadt in Brandenburg, wo die AfD dann bei den letzten Wahlen weit über 50% von der Stimmen bekommen hat. Und dann sind ja Forscher und Journalisten und haben sich das angeschaut. Und das ist ganz adrett, wunderbare Städte, dort gibt es keine Flüchtlinge, keine Asylanten, keine sozialen Probleme. Und dann hat man irgendwie versucht, herauszufinden, ja, warum wählen die so stark die AfD? Und dann ist rausgekommen, ja, eigentlich aus einer Angst heraus, so ihre Idylle könnte irgendwie abgeschafft werden und es könnte Flüchtlinge kommen und Asylantenheim und so weiter und so fort. Also eigentlich so aus einer Defensive aus. Und
aber das wird ja geschürt, genau, die Stimme ja, wird ja von der AfD
klar,
geschürt.
Sicher, das wird
oder?
Geschürt,
ja. Also das ist eben, darum sage ich, ein bisschen Phantomschmerz, wo man sagt, es könnte noch schlimmer aussehen. Ja, was sollte man denn da dagegen machen? Dass es nicht noch stärker wird,
ja, also ich habe keine Rezepte. Ich glaube auch nicht, dass jetzt, wenn wir bei Deutschland sind, also dass jetzt die deutschen Parteien da sehr, so wie sie aufgestellt sind im Moment, dass die es stark können gegensteuern. Ich hoffe eher, und das habe ich auch im Buch beschrieben, so auf Initiativen von Bürgergruppen und von einzelnen Bürgern einfach demokratische Gegenstrukturen zu stärken.
Ja, aber am Schluss sind es eben dann doch Parteien, die die Richtung angehen, oder? Ja, dann die Wahlen werden dort entschieden und wer in der Regierung sitzt, wird entschieden. Das ist nicht irgendeine Bürgerbewegung, die da vielleicht irgendeine so eine tolle Aktion oder lokal macht.
Nein, aber wenn Bürgerbewegungen einfach zeigen können, dass es auch anders geht, denke ich, ist das auch ansteckend.
Aber ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht, weil es herrscht, glaube ich, bis weit in die CDU hin, ausser die Werteunion, die da am rechten Flügel dort noch ein bisschen rumwabert, eigentlich unisono die Meinung, man sollte die AfD nicht einbinden. Und da haben sie jetzt eine andere Meinung. Man sollte nicht in einer Regierung sitzen, die mit der AfD gemacht wird oder von ihr geduldet wird.
Ja, also da bin ich anderer Meinung. Also ich denke, dass es eben auch sehr viel stärker. Also wenn die jetzige Geschichte hat ja gezeigt, ich meine, man muss ja auch schauen, die AfD ist in der Ära Merkel entstanden.
Und nach 2015
vor allem. Und sie ist in dieser Ära ja auch stärker geworden. Und in dieser Ära hat man irgendwie alles probiert, die immer irgendwie zu isolieren und zu kritisieren und sagen, das sind keine Demokraten. Und das hat sie ja eher gestärkt.
Aber stimmt das? Ich glaube, sie sind gross geworden, weil sie in fast jeder Talkshow gewesen sind im Fernsehen.
Das ist sicher auch ein Faktor, aber ich meine, man wüsste ja aus der Geschichte, also wenn man Gruppierungen isoliert, dann bringt das eigentlich, also tut das die Stärke von der Gruppierung eigentlich fördern.
Eben, und genau aus dem Grund hat man sie immer dann zu der Anne Will und zu der Weibrit
innen
eingeladen. Und die sind dort gewesen, der Herr Gauland und Frau Weidel und früher Frau Petri. Die sind Dauergäste dort, oder?
Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob die so häufig dort sind. Aber ich meine, das war ja dann auch eine Möglichkeit. Und das passiert ja offenbar auch, dass man sich dann dort mit ihnen auseinandersetzt.
Nein, ich meine nur, weil das Argument, man täge sie ausgrenzen.
Ja. Politisch also jetzt.
Ja, sie sind im Parlament und...
Sie sind ja...
Sie sind einfach die Opposition, sie nennen sich die grösste Opposition.
Ja.
Aber ist das eine Ausgrenzung?
Nein, dass sie die grösste Opposition sind, ist keine Ausgrenzung. Aber ich habe ja im Buch auch mal irgendwie gesammelt, was Politiker, Publizisten, Philosophen und so weiter zu dieser Partei sagen. Und das ist ja alles dann einfach irgendwie eigentlich, es ist kein kritische Auseinandersetzung. Also man nimmt die ja eigentlich nicht auseinander und zeigt, wo sie leid sind. Also wenn ich zum Beispiel so Absurditäten von dem Herr Höcke lese, wo ja dann irgendwie da etwas von Valhalla und germanischen alten Mythen faselt und so weiter, das hat ja mit unserer Zeit überhaupt nichts zu tun.
Aber offenbar macht er dann beste Resultat.
Ja, ich weiß jetzt nicht aufgrund von der Mythe oder aufgrund von was. Also der spielt ja auch sehr geschickt so die unterprivilegierte Karte von der Ossis.
Oder? Wo ihr selber ein Wessi ist.
Genau.
Das kommt noch gut,
das
oder?
Noch makaber. Ja.
Also, Sie sagen also, Sie haben kein Rezept. Sie sagen, man sollte sie eher einbinden, aber ernst ist es, die Situation, oder? Also wir sind nicht mehr so auf stabilem Grund und es kommen Sachen raus. Ja. Ein Bodensatz zeigt sich langsam, wo man das Gefühl hat, den gibt es gar nicht mehr. Ja. Und dann gibt es jetzt eben noch so Sachen wie so Terroranschläge, wie wir letzte Woche erlebt haben, wo rassistische, Tendenzen dann zu solchen Sachen noch können führen, dass Menschen einfach zu Tod kommen.
Aber Herr Schawinski, also ich habe mir ja einfach auch als wenn auch emeritiert, aber Wissenschaftler doch sehr viele Daten angeschaut. Und es hat zum Beispiel unter dem Kanzler Schmidt eine Studie gegeben, die hat das Bundeskanzleramt seiner Zeit, also er selber, in Auftrag gegeben, über rechtsextreme Einstellungen der Deutschen. Und das ist dann, weil sie so verschrocken sind, ist dann unter Verschluss gehalten worden. Dann ist es, wie es zu dieser Zeit der Fall war, ist irgendwann zum Spiegel gekommen. Und dann hat der Rowohlt Verlag das veröffentlicht unter dem Titel 5 Millionen Deutsche, Doppelpunkt, wir sollten einen Führer wieder haben. Und das Ergebnis ist gesehen, 13% der deutschen Wählerinnen und Wähler haben rechtsextreme Einstellungen. Es hat vor zwei Jahren, also es hat ein paar Jahre solche Umfragen gegeben. Es hat vor zwei Jahren wieder einige, da sind noch knapp 11% gesehen mit rechtsextremen Einstellungen. Also ich würde schon behaupten, Demokratie in Deutschland, also auch so, wenn ich das, ich bin 36 Jahre in Berlin gewesen, so wenn ich das erlebt habe, ist eigentlich sehr, sehr gefestigt.
Das hat man auch prima gemeint, aber Ihr Buch heisst da das Gären im Volksbau.
Ja,
und wenn etwas gärt, dann kann das zu einer Explosion führen.
Irgendwann dann schon, oder zu Diarrhoe. Ja, also beides nicht angenehm. Nein, also darum sage ich ja auch, man muss das, was gärt, halt eben auch nicht gären lassen. Man muss damit umgehen, man muss es aufnehmen, man muss es diskutieren. Und wenn man das macht, ist das ja auch ein Stück vernünftige Prophylaxe. Ja, und ich glaube, die deutsche Demokratie ist eben stark genug. Also man muss es ja auch international.
Das hat man immer das Gefühl gehabt, oder? Ja. Aber jetzt, wenn es in Deutschland passiert, ist also etwas anderes, als wenn sie in Ungarn sagt, ich mache illiberale Demokratie, wie das der Orban verkündet hat. Ja. In Deutschland, wenn man das dort hört, dann kommt man gerade ins Bibern, oder?
Ja, das ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn die deutsche Politik dann bei so etwas dann auch gerade reagiert.
Aber sie haben jetzt Frau Merkel, kritisiert, das ist eine Fehlreaktion. Haben Sie das Gefühl, überhaupt Frau Merkel hat versagt in den letzten Jahren?
So würde ich das nicht sagen, aber was ich
meine,
das ist ja auch nicht so furchtbar originell, wenn ich das jetzt sage, aber was ich der Frau Merkel vorwirfe, ist halt einfach, dass sie irgendwie alle Probleme immer vor sich hergeschoben hat, dass sie eigentlich aktiv Politik nie groß gemacht hat, dass sie vor allem keine Zukunftspolitik gemacht hat. Frau Merkel ist eine super Pragmatikerin, aber eben mit allen Nachteilen auch.
Aber sie hat eigentlich ihre Partei irgendwie erfolgreich geführt, indem sie vor allem auch sozialdemokratische Postulate übernommen hat. Und hat sie darum so irgendwie ein bisschen nach links geführt und hat jetzt, glaube ich, dreimal die Wahlen gewonnen.
Ja, meine, sie hat sie natürlich auch, was ja kritisiert wird, also schon lange kritisiert wird, zum Beispiel vom Herrn Röttgen, den ich sehr viel überzeugender finde als Frau Merkel. Sie hat sie natürlich geistig, ideologisch, philosophisch, politisch auch entleert.
Ja, Moment, Herr Röttgen hat einfach die Wahlen verloren in Nordrhein-Westfalen, ist da damit abtischen gewesen, wollte jetzt Nachfolger werden. Sieht ein bisschen aus, wenn man einen Bundeskanzler sich vorstellt, so ein bisschen mit Helmut Schmidt mähnen, kann gut reden, ist auch hochintelligent, aber als Politiker relativ erfolglos gewesen.
Ja gut, meine Frau Merkel ist ja, als sie Kanzlerin geworden ist, auch nicht so furchtbar erfolgreich gewesen.
Mal, sie ist nämlich Kanzlerin geworden.
Ja, sie ist Kanzlerin geworden. Ja, ja,
und bleiben.
Das kann man beim Herrn Röttgen dann auch.
Wenn wir mal schauen. Also, danke vielmals. Also, das Buch heisst «Das Gären im Volksbauch. Warum die Rechte immer stärker wird». All das, was wir jetzt besprochen haben, wird dann natürlich viel detaillierter und analytischer behandelt. Ich möchte mich herzlich bedanken. Herr Holstein, was ist der letzte Titel, den Sie sich ausgesucht haben?
Das ist, haben wir nicht noch zwei, dann nehmen wir der allerletzte, «This Land is Your Land» von Woody Guthrie.
Genau, und ist es das noch das Land der Amerikaner jetzt nach 3 Jahren Trump und er redet?
Nein, ich glaube, es ist so viel überall passiert. Es ist nie mehr das Land für die Menschen, was noch vor 20, 30 Jahren gesehen ist.
Genau. Also, und dort gibt es auch das Gären im Volksbauch. Und zwar nicht so knapp.
Ja.
Also, das ist der Doppelpunkt, der nächste Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and followed my footsteps, the sparkling sands of your diamond desert. All around me voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
As I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing, but on the other side it didn't say nothing.
That sign was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
In the shadows of the steeple, I saw my people in the relief office. I saw my people as they stood hungry. I stood there asking, is this land really made for you and me? Nobody living can ever stop me. I go walking my freedom highway. Nobody living can make me turn back.
This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream.
Sunday Deal im Pfister Online Shop. Profitieren Sie von attraktiven Angeboten. Nur heute auf pfister.ch.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.